Hallo liebe Patreons, hallo liebe Advantage-HörerInnen zu Folge 66, ein kleines Intro vorneweg. Ich melde mich aus dem schönen Rheingau in Hessen in Deutschland. Ich bin jetzt den siebten Tag wieder zurück von den Australian Open in Melbourne. Vielen Dank für eure Unterstützung, auch für die Patreons, die das Paket gebucht haben, als ich in Quarantäne gekommen bin und die mir die Treue gehalten haben. Ich hatte dann doch noch eine erfolgreiche Zeit, wie ihr vielleicht mitbekommen habt über die sozialen Medien. Meine Medien, Sportschau, Zeit und Zeit Online und der Spiegel und neuerdings auch der Stern und T-Online unter anderem waren sehr loyal. Ich konnte aus der Corona-Quarantäne weiterschreiben, habe da nicht allzu viel Verlust gemacht und dann in der zweiten Woche, als ich dann raus durfte, doch noch ganz gut zugelegt und bin auch zufrieden. So eine Reise schlaucht ungemein. Ich bin so froh, dass der Körper gehalten hat nach 2 Tagen Fieber und ich wieder fit war, als ich dann raus durfte, dass ich keinen Rückfall bekommen habe. Mein Körper hat funktioniert. Ich konnte 15, 16 Stunden arbeiten am Tag, die da auch notwendig sind beim Grand Slam, wenn man den Anspruch hat, den ich habe, der Berichterstattung. Kleines Beispiel vom Finaltag. Das Finale war 1.15 Uhr nachts vorbei, nach 5 Stunden 21. Nadal war um 3 Uhr, 3 Uhr 15, glaube ich, bei der Pressekonferenz. Als freier Journalist habe ich dann auch noch 2 verkaufte Texte gehabt. Das heißt, als alle und ich mit dem ersten Text fertig waren und nach Hause gegangen sind, bin ich da geblieben. Und habe nochmal einen komplett neuen Text geschrieben. Ich bin da schon rausgegangen, als es hell war. Hatte dann noch 36 Stunden Freizeit in Melbourne. Habe erstmal geschlafen und dann auch nochmal ein bisschen was für mich gemacht. Ein bisschen zur Ruhe gekommen, ein bisschen Sachen gesehen. Und dann nach Hause geflogen. Und der Jetlag ist jetzt langsam weg. Ich bin noch nicht wieder bei 100%, bin ich ganz ehrlich mit euch. Aber es muss weitergehen. Ich bin auch motiviert, aber es fallen mir viele Dinge noch nicht so einfach. Ich hoffe, dass das noch ein paar Tage dauert und ich dann wieder der Alte bin. Heute ist Freitag, kurz vor dem Wochenende, der 11. Februar. Ich habe heute eine Sonderfolge gemacht zu Peng Shuai und ganz besonders glücklich bin ich darüber, dass Sifan Yang, die Korrespondentin der Zeit, die in China lebt, zwischen Shanghai und Peking pendelt, sich heute Zeit genommen hat, 20 Minuten für mich. Die ist gerade zu Hause in Peking, nicht in der Olympia-Bubble. Sie war bei der Eröffnungsfeier akkreditiert, hat da auch eifrig berichtet, ist jetzt aber von außerhalb, hat diese Woche in der Zeit einen großen Artikel mit Christoph Siemens zusammen veröffentlicht über die Olympischen Spiele, vierseitig abrufbar auf Zeit Online. Da geht es um Eileen Gu, eine 18-jährige Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, die jetzt im Freestyle bei Olympia für China startet und da auch Gold gewonnen hat, während Peng Shuai mit Thomas Bach auf der Tribüne saß, orchestriert, propagandamäßig, darüber haben wir geredet, aber auch über das L'Équipe-Interview diese Woche, das ja nicht aus freien Stücken geführt worden ist. Über die Innenansicht, wie sieht China Peng Shuai, das war wirklich krass für mich zu erfahren, was sie dazu gesagt hat, dass das kaum einer in China wahrnimmt. Und wir haben über ihre Arbeit geredet und über all das, was Peng Shuai umgibt, dass sie von beiden Seiten sozusagen instrumentalisiert wird, von der chinesischen kommunistischen Partei. Aber auch jetzt von Aktivisten zum Beispiel, die dann auf das Unrecht der Uiguren oder in Hongkong aufmerksam machen wollen. Und über die Journalistenblase haben wir auch gesprochen. Im zweiten Teil dieses Podcasts habe ich mit meinem lieben Kollegen, meinem ehemaligen Kollegen vom Tennismagazin, Tim Böseler, gesprochen. Mehr über den Zugang der WTA-Tour und über die Sponsoren. Tim hat einen wunderbar interessanten Artikel im neuen Tennismagazin geschrieben. Über die Situation, hat da mit vielen Insidern gesprochen. Und gibt viele Informationen preis über die ausgesetzten Turniere in China, über die finanziellen Gegebenheiten, wie es da weitergeht, was es für neue Turniere geben könnte, welche Sponsoren abgesprungen sind, was es da für Zusammenhänge gibt. Und Es geht auch ums Geld und auch über unsere Beziehungen und Zusammenarbeit. Ich glaube, relativ interessant geworden, sodass dann doch fast wieder eine Stunde zusammengekommen ist insgesamt und ihr hoffentlich einen guten Überblick bekommt über die Situation mit Peng Shuai in China und auf der Welt. Ich bedanke mich von Herzen für eure Unterstützung. Vor allem bei den Patreons, die mich temporär unterstützt haben, erstmal wie David Kamm, wie Nils Sieben, wie Henrich Spiekermann, wie Henning Deroy, wie der Robert, der Michael Gengler und der Robert Kirus, die allesamt Patreon waren und jetzt das Abo erstmal ausgesetzt haben, aber auch diese temporäre Unterstützung, muss ich ausdrücklich sagen, hilft mir insgeheim, gerade auch in nicht so einfachen Zeiten. Vielen Dank für eure Unterstützung. Natürlich auch an die weiterhin aktiven Patreons, die mir auch die Treue gehalten haben, auch wenn jetzt mal 2 Wochen oder 10 Tage kein Podcast kam. Es war mir einfach nicht möglich, mit der Intensität aus Melbourne mit den Artikeln da noch zuzulegen. Ihr kennt auch die Geschichte mit dem Datenspezialisten O'Shaughnessy. Das hat dann nicht geklappt, weil er einfach zu viel zu tun hatte im australischen Fernsehen. Ich hoffe, dass wir das bald virtuell machen können. Vielen Dank an Elias, Max, Sergei, Kamram, Nils und Marcella und Johannes und David und Martin, die allesamt im Januar neu gesigned haben und noch dabei sind. Vielen herzlichen Dank an die Stamm-Patreons, die schon länger da sind. Ich habe euch schon sehr oft aufgezählt. Das mache ich bald auch mal wieder. Herzlichen Dank, dass ihr mir die Treue haltet und mich unterstützt. Und an alle Advantage-HörerInnen, die jetzt den freien Teil dieser Folge hören. Ihr könnt mich unterstützen auf www.patreon.com/advantagepodcast. Da gibt es in der Regel jede Woche ein neues Interview mit Tennisprofis, Funktionären, Trainern, Journalisten. Dieses geht zuerst online, nur für Patreons und 2, 3 Tage später in kürzerer Version überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview mit Sifan Yang und dann mit dem Interview mit Tim Böseler. Liebe Grüße zu euch und eine gute Woche. Hallo, liebe Patreons und liebe Advantage-HörerInnen, herzlich willkommen zu Folge 66. Ihr habt schon einige Infos in der Voraufnahme gehört, weil wir direkt einsteigen. Ich habe nämlich das große Vergnügen, die wunderbare Sifan Yang hier in der Leitung zu haben. Hallo und Grüße nach China.
Hallo, Yannick.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst in dieser stressigen Zeit während der Olympischen Spiele. Du bist schon ein paar Mal in meinem Feed aufgetaucht. Für alle, die mit dem Namen nichts anfangen können, du bist China-Korrespondentin der Zeit seit 2018, hast an der Deutschen Journalistenschule in München deine Ausbildung gemacht, warst auch mal eine Zeit lang beim SZ-Magazin fest, hast relativ viel schon erreicht, auch Journalistenpreise wie den Deutschen Reporterpreis 2020. Ausgezeichnet worden bist du und ich habe auch schon zweimal mit dir veröffentlichen dürfen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir wollen ein bisschen über die Olympischen Spiele und vor allem über die Wahrnehmung mit Peng Shuai momentan sprechen. Ich habe im Vorwort schon alles erklärt. Also wer bei dem Thema noch nicht up to date ist, sollte es jetzt sein oder wer jetzt erst nach vorne schon gespult hat, hört sich das Vorwort am besten nochmal an. Wie geht es dir? Wo bist du gerade erstmal vielleicht mal als Anfangsfrage?
Ich bin gerade zu Hause in Peking, genau, und relativ weit weg von dem olympischen Geschehen. Es findet ja diesmal alles hinter dieser geschlossenen Blase statt. Und ich habe da, also ja, ich kriege das auch nur über das Fernsehen mit, sozusagen. Außer die Eröffnungsfeier, da war ich direkt im Stadion.
Das habe ich gesehen, auch Twitter-Empfehlung auf jeden Fall, Sifan Yang auf Twitter. Da hat man relativ viel von der Eröffnungsfeier auch mitbekommen und Kommentare von dir. Du sprichst sie an, diese Closed Loop. Du hast diese Woche in der Zeit, weiß nicht, wie lange er im Print ist, aber ich habe einen 4-seitigen Online-Artikel gefunden mit Christoph Siemes zusammen über
Die Olympischen Spiele in Peking momentan, an dem du auch beteiligt warst, da war Schwerpunkt die 18-jährige Amerikanerin, die für China startet, Eileen Gu. Sehr interessanter Artikel. Ich habe mir die 4 Seiten durchgelesen und das Erste, was ich gedacht habe, Sifan, war, dass so ein bisschen das Gegenstück ist zu Peng Shuai momentan. Ist das überspitzt formuliert oder kann man das so sagen?
Nee, ich glaube, da hast du schon recht. Und da haben sie sich sozusagen am Dienstag, als sie da Gold gewonnen hat, haben sich da so beide Schicksale gekreuzt. Und ich glaube, man kann sagen, so für Aileen Gu geht es gerade so bergauf, ja. Und für Peng Shuai war das jetzt der vorerst letzte öffentliche Auftritt. Sie hat dann danach gesagt, dass sie jetzt erstmal in Quarantäne geht und dann die Blase wieder verlässt. Ja, und wie es dann mit ihr weitergeht, weiß man nicht. Aber Aileen Gu hat ja auch jetzt seit ihrem Olympiagewinn schon die eine oder andere politische Kontroverse ausgelöst in die andere Richtung, nämlich dass sie nicht die Partei in Verlegenheit gebracht hat, sondern gesagt hat, so ja, in China, das ist ja gar nicht so wild mit der Zensur. Jeder Chinese kann VPN benutzen und die Firewall umgehen. Das ist alles ganz problemlos. Da hat sie eigentlich eher Kritik im Westen hervorgerufen. Aber hier in China ist sie gerade so Everybody's Darling an jeder Bushaltestelle zu sehen und jetzt sozusagen der neue Stolz der Nation.
Wer mehr
Und die
über
eine ist 18, die andere ist 36.
Nee, bitte, bitte fahr fort.
Genau. Die eine ist 18, also Aileen Gu, die andere 36, Peng Shuai. Peng Shuai hat ja dann auch jetzt in den letzten Tagen im Lip-Keep-Interview gesagt, dass sie ihre Karriere beendet. Und ja, es ist irgendwie auch ein tragisches Ende. Ich schätze mal, dass sie jetzt eher das Rampenlicht verlassen wird, ja, und aus der Öffentlichkeit gehen wird.
Genau, wer mehr zu Aileen Gu erfahren möchte, wie gesagt, auf Zeit Online, der 4-Seite-Artikel sehr lesenswert. Da geht es auch um Zusammenhänge, auch deutsche Firmen, die zum Beispiel auch diese große Big Air Shougang, heißt die, glaube ich, gebaut haben, da in diesem Stahlwerk-Gelände sehr eindrucksvoll zusammengeschrieben. Kann ich nur empfehlen. Wir konzentrieren uns auf Peng Shuai. Du hast es schon angekratzt. Das Lip-Keep-Interview hat diese Woche große Wellen geschlagen. Ich zitiere mal kurz in der deutschen Übersetzung. Sie spricht darin von einem enormen Missverständnis. Sie habe den Weibo-Post vom 2. November selbst gelöscht und Zitat, meine Liebesprobleme und mein Privatleben dürfen nicht mit Sport und Politik vermischt werden. Wir wissen mittlerweile, dass das Lip-Keep-Interview nicht komplett unabhängig geführt worden ist, sondern ein chinesischer Funktionär glaube ich, vom Nationalen Olympischen Komitee dabei war und das auch übersetzt hat. Und das habt ihr auch in dem Text geschrieben und das weiß ich auch als Tennisreporter. Peng Shuai kann eigentlich sehr gut Englisch und das hätte auch so geführt werden können. Was ist denn deine Einschätzung dieses ganzen Interviewsagas?
Naja, das ist jetzt ein Teil des Propagandatheaters, dass sie jetzt wohl oder übel mitspielen muss. Und das Interview erschien ja, glaube ich, am Montag. Ne? Am Dienstag war ja dann der gemeinsame Auftritt mit Thomas Bach während des Goldgewinns von Aileen Gu und Propagandatheaters. Also ganz ehrlich, wenn ich der Propagandastratege gewesen wäre, ich hätte Peng Shuai irgendwo ins Publikum gesetzt, meinetwegen im Kreise von Freundinnen oder Kollegen oder wie auch immer. Ich hätte sie nicht direkt neben Thomas Bach gesetzt. So sah sie halt ein bisschen aus wie seine persönliche Geisel. Ja? Und das war eben alles von vorne bis hinten klar orchestriert. Du hast es angesprochen. Sie kann fließend Englisch. Warum braucht sie da einen Dolmetscher? Lip-Keep musste alle Fragen vorab einschicken.
Genau.
Lip-Keep hat ja im Anschluss des Interviews auch ganz klar gesagt, das war nicht nur kein freies Interview, sondern das war ein Propaganda-Interview. Und warum sie da mitspielt, das können wir nur rätseln.
Ja, was glaubst du, warum ist es überhaupt zu dem Interview gekommen? Also, sie hat wahrscheinlich gar keine Wahl, um zuzustimmen. Sie wird da gerade rumgereicht. Was ist da dein Blick auf die Dinge?
Ich glaube, dass sie tatsächlich keine andere Wahl hat, als da mitzuspielen. Ich würde trotzdem nicht unbedingt davon ausgehen, dass alles, was sie in dem Interview sagt, gelogen ist oder dass alles völlig unauthentisch ist. Also wenn sie sagt, sie wollte, das alles war ein enormes Missverständnis, vielleicht ist da auch ein bisschen was dran. Also wenn sie sagt, sie habe den Post selbst gelöscht, das glaube ich zum Beispiel nicht, kann aber natürlich sein. Wenn sie sagt, alles war ein enormes Missverständnis, kann mir sogar vorstellen, dass da ein Fünkchen Wahrheit dran ist. Wir müssen jetzt mal nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, was aus der ganzen Peng Shuai-Sache inzwischen geworden ist. Ja, Janik, du warst selber in Melbourne, du hast Drew Pavlov getroffen, den Aktivisten, den in Australien, der sich jetzt da zur obersten, soll man sagen, zum obersten Freiheitskämpfer für die Tennisspielerin ein bisschen aufgeschwungen hat. Drew Pavlov ist in der Vergangenheit ganz klar aufgetreten pro Hongkong, pro Xinjiang, sehr, sehr KP-kritisch. Ob Peng Shuai sich so wohl damit fühlt, sozusagen, dass sie da jetzt so ein bisschen wie so eine Jeanne d'Arc auf die hergetragen wird, auf der Fahne jener, die ja auch sonst in jeder Hinsicht so als die das Anti-KP-Symbol von Aktivisten sozusagen auf der Fahne hergetragen wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Peng Shuai ist ja keine Dissidentin. Peng Shuai ist eine Elitesportlerin, die hier im chinesischen System groß geworden ist, ja, die von klein auf sozusagen aufgepäppelt wurde, auch hier von heimischen Sportfunktionären. Und man muss sich das chinesische Sportsystem ein bisschen so vorstellen, das ist sicherlich ähnlich wie früher in der DDR oder in Russland. Also den Elitesportlern wird von klein auf eingeimpft, dass sie hier zum Wohle der Nation, ja, zur Ehre Chinas, des Landes international auftreten. Und sie haben sehr, sehr viele Privilegien. Also müssen sehr, sehr viel leisten, aber gleichzeitig ist da irgendwie doch auch, glaube ich, von Anfang an da so ein Auftrag klar, dass man hier irgendwie das Land im Ausland als Sportlerin repräsentiert. Also mein Eindruck ist, dass sie diese Beziehung an die Öffentlichkeit tragen wollte, dass da tatsächlich auch, obwohl sie das jetzt bestreitet, eine Art von Missbrauch ihr zugefügt wurde und dass sie das eben zum Teil eines öffentlichen Gespräches machen wollte. Ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwie gleichzeitig mit ihrem Fall jetzt eben auch noch auf die Uiguren, auf Hongkong und eben überhaupt auf das totalitäre System in China, ob sie das irgendwie mitkritisieren wollte. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihr das unangenehm ist, dass sie jetzt eben da, ja, jetzt muss sie schon, kann man schon auch so sagen, instrumentalisiert wird von Anti-China-Aktivisten.
Ich denke, instrumentalisiert ist das richtige Wort, weil die Tragweite dessen, was aus dem Anfangs-Weibo-Post geworden ist, das konnte sie sicherlich
Genau.
nicht erahnen, aber ich glaube, das haben die wenigsten irgendwie erahnen können. Also, dass es dieses politische, weltweite Ausmaß annimmt, in dieser digitalisierten Welt. Also, man weiß ja, was in der digitalisierten Welt heute alles möglich ist, aber das Ausmaß ist doch schon sehr, sehr krass. Und du hast auch Melbourne angesprochen und die Aktivisten. Wir haben auch, liebe Hörerinnen, darüber schon mal geschrieben, wir beide. Dass sie da instrumentalisiert wird für Dinge, die sie vielleicht oder die nicht vielleicht, die sie gar nicht im Blick hatte als Sportlerin, und dass auch da der Hauptaktivist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil er so ein bisschen selbstdarstellerisch ist. Das habe ich übrigens auch im Gespräch gemerkt. Das ist ja auch immer die Frage als Journalist, so man soll sich ja nicht gemein machen mit irgendeiner Sache, ne? Also weder mit guten Sachen noch mit schlechten Sachen, was relativ schwierig ist, wenn man so in dieser Gemengelage ist. Das habe ich auch gemerkt, so mit der täglichen Arbeit da in Melbourne vor Ort. Letztlich war es ja so da, also die Bottomline war ja zwei chinesische große Sponsoren bei dem Turnier, die viel Geld zahlen, und Tennis Australia so ein bisschen in der Zwickmühle zwischen Menschenrechten und die Sponsoren bespaßen und nicht verärgern. Hast du das aus China auch mitbekommen? Wie siehst du da die Gemengelage zwischen Sponsoren und Menschenrechten, was in Melbourne passiert ist?
Ich habe das nicht so genau mitverfolgt, leider. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich finde es nach wie vor sehr beeindruckend, dass die WTA immer noch da sehr klar bei ihrer Ursprungsposition bleibt. Auch das wäre interessant, wie Peng Shuai das findet. Also jetzt nochmal um auf das Wort instrumentalisieren zurückzukommen. Also das ist, sie wird ja in beide Richtungen instrumentalisiert. Ne? Das ist ja das, glaube ich, so ein bisschen das Fatale daran heutzutage, dass ja die ganze politische Debatte um China, um die politischen Verfehlungen Chinas so aufgeladen ist, dass man da als mit seinem konkreten Fall, mit dem konkreten Missstand, man da sofort in so ein Riesenfahrwasser gerät und sofort von der einen Seite beansprucht wird und die andere Seite einen dann zurückzieht. Und jetzt in dem Fall hat sie sich gezwungenermaßen, musste sich jetzt gezwungenermaßen eben, weil da, glaube ich, bleibt ihr wirklich keine andere Wahl, sich dann am Ende des Tages von der Partei instrumentalisieren lassen, eben für dieses Theater. Alles ist in Ordnung und aber am Ende des Tages gibt es hier überhaupt kein Problem, hier gibt es nichts zu sehen.
Verstehe. Du, in der Kürze der Zeit ist auch noch eine Hörerinnenfrage reingekommen von Patreon Lukas. Ich hatte erst vor 1,5 Stunden geschrieben, dass ihr Fragen schicken könnt. Deswegen danke, Lukas, für deine Frage. Ist eine relativ allgemeine Frage, weil ja auch viele nicht so genau über das Thema Bescheid wissen. Er fragt, wird denn in China, in den chinesischen Medien überhaupt über den Fall berichtet? Und wenn ja, in welche Richtung?
Ja, das ist eine gute Frage. Es wird nämlich in China überhaupt nicht darüber berichtet. Und das ist ja auch so ein bisschen so das Surreale an dieser Propagandashow, weil wir im Ausland bekommen jetzt die Bilder zu sehen, wie Peng Shuai neben Thomas Bach sitzt, ja, und dass es dann ein Dinner gab und so weiter. Und das ist jetzt dieses große L'Équipe-Interview. Also wir bekommen sozusagen diese Message ganz groß vorgetragen, hier gibt es nichts zu sehen. Und in China gibt es aber tatsächlich wirklich nichts zu sehen, weil in China, also sozusagen in China ist ja der Anfangsvorwurf, nämlich dass es den Missbrauch gab, der ist ja so auch nicht mehr im Netz zu finden, ist auch ganz schnell verschwunden. Dementsprechend gibt es ja überhaupt nichts, was man dementieren kann, ja, weil du kannst ja nur was dementieren, wenn überhaupt sozusagen irgendwas da ist. So. Und da dieser Anfangsvorwurf aus dem chinesischen Netz auch ausradiert ist und auch diese ganze Empörungswelle, die dann im Ausland dann aufkam, auch die ganze sozusagen Solidaritätskampagne, die dann ausländische Tennisspielerinnen und Spieler dann gestartet haben, darüber nicht berichtet wurde, wurde jetzt auch in den letzten Tagen nicht berichtet, wie sie hier in den Medien die Runde gemacht hat, in den ausländischen Medien. Und es ist nach wie vor so, wenn du Peng Shuai auf Weibo den Namen suchst, dann findest du kein Ergebnis. Ihr Account ist noch vorhanden. Also wenn du einen Link zu ihrem Account findest, kannst du da noch draufklicken. Aber du findest noch ganz, ganz alte Posts. Und interessanterweise ist auf ihrem Weibo-Post viele zum Beispiel so Glückwünsche zum 100-jährigen Bestehen der Kommunistischen Partei oder zum 70. Jahrestag Chinas. Also sie hat sehr oft patriotische Posts da online gestellt, was man ja auch nicht muss als Tennisspielerin. Also kritisch äußern ist schwierig, aber man muss jetzt dann nicht irgendwie ständig Flagge zeigen für China. Das weißt für mich schon darauf hin, dass sie eigentlich an sich jetzt nicht unbedingt eine Regimekritikerin ist.
Verstehe. Da würde mich für mich noch die Frage anschließen. In den ersten Artikeln im November wurde auch ab und zu herausgearbeitet, dass trotz der Zensur online viele Chinesen Wege finden, da Solidarität zu zeigen oder sich auch über das Thema zu informieren. Wenn du jetzt sagst, dass es medial nicht stattfindet, weiß die Bevölkerung trotzdem Bescheid oder ein Großteil der Bevölkerung oder nur ein niedriger Prozentsatz der Bevölkerung? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich behaupte jetzt mal, weniger als 5% haben hier von dem Fall gehört.
Oh, okay. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Das ist ein krass niedriger
Ja.
Prozentsatz. Okay.
Ja.
Okay.
Also
Dann.
sehr viele auch in meinem
Nee,
Bekanntenkreis.
bitte.
Ich habe dann auch so stichprobenartig gefragt und so auch Taxifahrer gefragt. Also die meisten haben davon nichts bekommen.
Okay. Krass, das hätte ich so nicht gedacht. Da sieht man mal, wie, also das hast du ja auch eben rausgearbeitet in der Antwort davor, diese Diskrepanz zwischen dem, was in der westlichen Welt mit dem Thema abgeht und dann vor Ort. Ich möchte unser kurzes Gespräch und nochmal an dieser Stelle auch vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, so spontan in dieser wichtigen Zeit, mit einem Zitat von dir beenden und dann vielleicht noch eine Antwort von dir. Ich habe ein kleines Interview gesehen im Rechercheforum. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Da hast du in einer Antwort gesagt, in China geht es mir zunehmend so, dass ich zu vielen Themen gar keine Zugänge oder Gesprächspartner finde. Das Misstrauen gegenüber ausländischen Medien und die Angst hat extrem zugenommen. Überhaupt an Erzählstoff zu gelangen, ist für mich schon eine Art Luxus. Ich nehme an, dass das noch vor dem Weibo-Post war und würde dir zum Abschluss fragen, inwiefern sich das dann nochmal verschlimmert hat, jetzt durch den Zustand und und die Debatte in der westlichen Welt.
Also es hat sich jetzt nichts verschlimmert, es ist gleichbleibend schlecht geblieben. Aber zum Thema Peng Shuai ganz klar, also es gibt niemanden in der chinesischen Tenniswelt, den man dazu befragen kann. Ich kannte sogar zufälligerweise über Umwege Leute, die sie kannten, aber da habe ich mir dann zweimal überlegt, ob ich sie überhaupt darauf ansprechen soll, weil die Leute werden auch ganz klar sicherlich überwacht, man bringt sie in Probleme und dann lässt man sie lieber gleich bleiben.
Ja.
So, und dann bleibt einem eigentlich einem nur das, was man im Internet findet, und das ist ja auch dann oft ganz schnell von den Zensoren gelöscht und so. Also hier, so wie das eben üblich ist in Deutschland, man ruft irgendwelche Verbände an oder man versucht halt irgendwie herumzutelefonieren und im Umfeld Dinge zu erfahren. Das ist hier so gut. Bei so einem großen Thema von so einer sagen wir, politischen Tragweite, das ist so gut wie unmöglich.
Okay, dann bedanke ich mich bei dir, dass du dich zu dem heiklen Thema in dieser heiklen Phase bei mir geäußert hast und dir vor allem Zeit genommen hast. Im Übrigen, vielleicht für dich auch noch interessant, war es auch so, dass bei den Australian Open gar keine chinesischen Journalisten vor Ort waren. Eine erfahrene deutsche Kollegin hat mir aber auch gesagt, dass auch zu normalen Zeiten jetzt keine Dutzenden chinesischen Reporter vor Ort waren und die 12 Spielerinnen, also es war kein Spieler vor Ort, das war schon immer so, dass die Spielerinnen in China besser und weiter sind im internationalen Vergleich. Die 12 Spielerinnen, die vor Ort waren, die hatten auch ja kaum Medienaufkommen und die Topspielerin hatte jetzt auch keine richtige Presserunde. Ich habe da versucht, über die WTA auch ein bisschen was rauszufinden, woran das liegt oder ob es keine Anfragen gibt. Und dann wurde da auch ein bisschen ausweichend geantwortet. Ich habe versucht, das für den Stern ein bisschen zusammenzufassen, aber die Lage bleibt weiterhin ein bisschen unübersichtlich. Nochmal danke zum 8. Mal und dir alles Gute nach China.
Ja, danke dir auch. Ja, viel Erfolg mit dem Podcast.
Ja, liebe Advantage-HörerInnen, liebe Patreons, da bin ich schon wieder, wie angekündigt, mit dem zweiten Teil von Folge 65 dieses Advantage-Podcast. Ihr habt eben ein kurzes Gespräch aus Peking gehört mit Xifan Yang, ein bisschen über den chinesischen Zugang zu der ganzen Sache mit Peng Shuai. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, meinen ehemaligen Kollegen vom Tennismagazin, Tim Böseler, in der Leitung zu haben. Fresh nach Hamburg. Hallo.
Hallo, grüß dich und grüß euch.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich, für die StammhörerInnen. Die kennen natürlich meinen Werdegang. Ich war knapp ein Dreivierteljahre beim Tennismagazin bis Oktober 2019, seit Dezember 2017 und habe neben dir gesessen. Du bist schon, ja, ich glaube, dein halbes Leben beim Tennismagazin, hast dort volontiert. Und bist seitdem Redakteur, bist auch Materialexperte und Tennisexperte, aber vor allem auch journalistisch geschätzt sehr von mir. Und wer denkt, dass ich einigermaßen ganz gut schreiben kann, dann ist das auch ein Verdienst von Tim, der in den ein, dreiviertel Jahren sehr viele Rotstifte verbraucht hat, um meine Texte besser zu machen. Deswegen auch nochmal offiziell, das, was ich auch schon privat gesagt habe, vielen Dank für deine Hilfe in meiner Laufbahn. Wir wollen heute reden über Peng Shuai natürlich auch und ein bisschen über den Zugang zur WTA, über Sponsoren, über Außenwirkungen in der westlichen Welt, weil du hast fürs aktuelle Tennismagazin einen großen Text geschrieben, den ich wärmstens empfehlen kann. Also wer kein Abo hat, einfach mal an den Kiosk, an möglichst großen Kiosk eurer Wahl gehen und das Tennismagazin kaufen. Und du hast die Woche auch online ein bisschen berichtet. Tim, ich würde mal anfangen, dich zu fragen, wie fühlst du dich eigentlich persönlich, wenn du über das Thema berichtest? Hast du Bauchschmerzen oder nimmst du das wie jedes andere Thema? Ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich mich dem Thema widme.
Nee, also das ist auf jeden Fall nicht wie jedes andere Thema. Also da besteht für mich auch schon ein großer Unterschied, weil man einfach weiß, dass da letztendlich menschliche Schicksale in Frage stehen. Am Beispiel Peng Shuai wird das ja nun sehr deutlich, wie sie da jetzt vom chinesischen Regime, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, missbraucht wird oder für die Propagandazwecke eben eingebunden wird. Man nimmt das alles so wahr, man sieht das auf Bildern, in Videoschnipseln und denkt dann halt immer nur, diese arme Frau, geht es hier wirklich einigermaßen so, dass sie da jetzt klarkommt, dass sie nicht mehr in Gefahr ist? Solche Gedanken macht man sich natürlich. Und dann ist Peng Shuai ja nur eine von vielen. Also das ist jetzt die für einen Tennisreporter oder für einen Tennisjournalisten wie mich jetzt natürlich auf dem Radar kommt. Aber es gibt ja so viele Beispiele von Menschen, die ein ähnliches Schicksal erleiden wie Peng Shuai gerade. Und wenn man sich dann da ein bisschen tiefer damit beschäftigt, mit dieser Thematik, dann verursacht das auf jeden Fall Bauchschmerzen. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und dann bei den Uiguren landet, bei Hongkong landet, bei Taiwan landet, bei Tibet landet, dann ist es natürlich alles andere als ein normales Thema.
Interessanter Übergang, den du da einleitest, weil vor allem noch Shifan Yang gerade im Gespräch gesagt hat, dass natürlich auch Peng Shuai, aber wahrscheinlich wir alle auch nicht gedacht haben, dass ihr Post so eine Tragweite dann am Ende hat, ne? Also das konnte sie nicht überblicken, aber wahrscheinlich wir alle auch nicht, trotz der digitalisierten Welt, habe ich eben auch schon mal gesagt. Und sie hat auch gesagt, dass all diese Themen, die du jetzt gerade angesprochen hast, Lage in Hongkong, Lage der Uiguren etc., dass sie da natürlich auch instrumentalisiert wird und als Leistungssportlerin das vielleicht auch gar nicht so wollte, ne? Sie hat auf ihre Missstände hingewiesen und auf ihr Liebeskummer und auf die Missbrauchsvorwürfe, was daraus jetzt aus der westlichen Welt natürlich dann auch gemacht wird oder viele machen. Die Tragweite hat sie wahrscheinlich nicht überblicken können, aber wir können sie ja nicht fragen, ne? Also wenn sie da antwortet in dem Interview und so, das ist natürlich alles, da wächst eher noch das Unbehagen. So geht's mir zumindestens.
Ja,
Weiß,
und
ja.
man kann jetzt aktuell ja auch ganz gut sehen, wie sich das Ganze mittlerweile umgedreht hat. Also die Chinesen, oder sagen, fangen wir anders an, dieser Hashtag, der 6, 7, 8 Wochen lang trendete, Where is Peng Shuai, der verfängt sich jetzt ja nicht mehr, weil die Chinesen Peng Shuai bei allen guten Möglichkeiten jetzt eben ins Rampenlicht stellen und sie zeigen und sagen, ja, hier ist sie doch, was habt ihr denn? Hier steht sie doch. Und jetzt ist es natürlich so, wie will man da jetzt noch gegen ankommen, auch von unserer Seite her? Also man kann sagen, dass die Chinesen das Ganze so ein bisschen umgedreht haben, Und dass jetzt der Westen eigentlich gar nicht mehr so richtig darauf reagieren kann, weil sie ist jetzt in diesem System drin und jetzt kann man eigentlich nur noch hoffen, dass sie da irgendwie einen Weg findet, um einigermaßen vernünftig leben zu können. Mehr kann man ja fast gar nicht mehr machen. Natürlich können wir noch immer darüber schreiben und auf die Missstände aufmerksam machen, aber jetzt alleine dieses Schicksal von Peng Shuai, das liegt ja jetzt überhaupt gar nicht mehr, ich meine, das war es noch nie, aber jetzt liegt es noch viel weiter weg von uns.
Ja, jetzt mittlerweile wäre der richtige Hashtag wahrscheinlich eher How is Peng Shuai und nicht Where is Peng Shuai. Also
Genau.
wie es ihr wirklich geht, das weiß wahrscheinlich momentan nur sie selbst. Ich fand auch in dem langen Zeitartikel diese Woche, den ich eben auch empfohlen habe, im anderen Gespräch auch so krass, so ein bisschen diese Doppelmoral auch von deutscher Seite. Also dafür können jetzt wir nichts als Journalisten, die auf die Missstände aufmerksam machen. Aber zum Beispiel zwei große deutsche Firmen auch, die einen, diese Skischanze da mitten in dem Industriegebiet mit diesem krassen Bild mit kreiert und gebaut haben und dann auch ein deutscher Architekt und seine Firma, die Rodelbahn für sehr, 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 sehr viel Geld auch in Auftrag bekommen haben etc. Also da ist auch die westliche Welt an diesen Propagandaspielen beteiligt. Ich muss sagen, das sind die ersten Olympischen Spiele, die ich komplett ausblende. Also was ich mache, ich gucke morgens die Zusammenfassung auf sportschau.de, informiere mich in so einem 10-Minuten-Blog. Die machen immer so eine 10-Minuten-Zusammenfassung. Ich gucke live gar nichts. Mich hat das persönlich zu sehr, weiß nicht, ob das auch der richtige Weg ist, aber mich hat das zu sehr gekickt, da auf der Eröffnungsfeier, dass die Uiguren da das Feuer eröffnen kann. Ist vielleicht ein bisschen zugespitzter Vergleich, aber das ist ja im Endeffekt so, als wenn 1936 eine Jüdin das Feuer hätte eröffnen können. Seht her, ist doch alles in Ordnung. Das ging mir irgendwie zu nahe. Also ich bin eigentlich ein großer Wintersportfan, aber ich guck's nicht. Also so geht's mir momentan. Aber
Ja.
du bist ja eh die ganze Zeit am Arbeiten beim Tennismagazin. Da hast du gar keine Zeit zu gucken, natürlich, ne?
Ja, ich bin nicht so der Wintersportfreak, davon mal abgesehen, aber mich fängt es auch überhaupt nicht ein, das Ganze. Und ich versuche, soweit es geht, zu ignorieren. Kurzer Einschub vielleicht, ganz kurz. Ich habe zwei Söhne, 11 und 8.
Gerne.
Eigentlich totale Sportnerds, aber sie haben sich dazu entschlossen, die Olympischen Winterspiele in Peking zu boykottieren, O-Ton, weil sie das Ganze doof finden, was da gerade läuft mit dem Herrscher und auch mit der Natur und so. Und finde ich schon heftig, dass es bei so, ich sage jetzt mal, bei Kindern so anfängt oder so ankommt, das Ganze. Und sie sagen, also nee, unter den Umständen will ich mir Olympia nicht angucken. Wenn ich da an meine Kindheit denke, Olympia war das Allergrößte.
Ja, voll, voll.
Und ja, und jetzt ist es halt so weit, dass die Kids, und die sind dann nicht alleine, da sind also durchaus auch welche in ihrem Freundeskreis, die genauso denken und die sagen, nee, also sowas gucken wir uns nicht mehr an.
Darf ich fragen,
Naja.
woher der Wissensstand kommt? Also hast du sie informiert als Papa oder haben die in der Schule dazu was gehabt oder woher nehmen sie das Wissen in dem Alter?
Naja, sie tauschen sich natürlich erstmal untereinander aus und dann sagt der eine, ja, aber ich hab gehört, da wurden ganze Wälder für abgeholzt, nur damit die da Skifahren können. Und dann
Krass.
sind sie natürlich dann auch schon so weit, dass sie ihr Handy nehmen und sich das mal angucken und dann auch mal was lesen. Und dann kommt natürlich, weil sie wissen, dass ich ja nun auch Sportjournalist bin, dann kommen sie halt zu mir und fragen, sag mal, stimmt das eigentlich, was da gerade so passiert? Und klar, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr erzählen als ein anderer Elternteil, der eben nicht in so einem Job ist. Aber das nehmen die dann mit und dann tauschen sich wieder mit ihren Freunden aus und dann informiert sich wieder ein anderer und dann irgendjemand hatte dann das mit den Internierungslagern dann auch gefunden und hat denen erzählt, wisst ihr, dass da ganze Minderheiten, andere Völker von denen eingesperrt werden. Und dann haben sie wieder mich gefragt, ist das wirklich so? Und finde ich halt erstaunlich, was das dann für eine Dynamik bei so einer jungen Altersklasse dann annimmt. Und also das wird natürlich auch nicht überall sein, das ist mir schon klar, aber jetzt in unserer Bubble ist es halt so und das fand ich schon erstaunlich.
Schließe ich mich an. Ich finde das auch erstaunlich. Tim, ich habe es eben erwähnt, du hast einen großen Text geschrieben fürs aktuelle Magazin. Wir werden den jetzt auch nicht komplett auseinandernehmen, weil der eine oder andere soll sich das Magazin durchaus auch noch kaufen. Aber ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Und bevor ich die Stichpunkte mit dir durchgehe, würde ich dich gerne fragen, wie habt ihr denn in eurer kleinen Redaktion das besprochen, dass es fürs aktuelle Heft ein Thema wird, wie ihr das angehen wolltet? Ihr seid ja auch ein Magazin mit Werbekunden, komplett aus dem Tennis. Wie war da euer Ansatz, das bestmöglich für eure Bedürfnisse angehen zu können?
Ja, also für uns war eigentlich schon Mitte Dezember klar, dass wir, also nachdem klar war, dass die WTA sich aus China zurückziehen wird, da war eigentlich für uns klar, da müssen wir was Großes zu machen. Und dann waren Weihnachtsferien, okay, dann fing das neue Jahr an und dann habe ich mich halt dran gemacht und habe ja, viel telefoniert, viel gelesen und dann waren wir natürlich irgendwann bei der Sponsorenfrage und dann waren wir eben bei einem bekannten deutschen Automobilhersteller, der eben auch nicht nur das deutsche Damentennis sehr stark unterstützt, sondern eben auch die WTA als ein Global Partner, wie das so schön heißt. Und natürlich haben wir uns dann irgendwann die Frage gestellt, was ist, wenn wir denen jetzt, ja, zu nahe treten, weil es ist, muss ich kein, ist ja kein Geheimnis, sie sind auch Anzeigenkunde bei uns im Heft. Aber letztendlich hat uns das nicht davon abgehalten, zu versuchen, ein einigermaßen vollständiges Bild der Lage in diesem Konflikt WTA gegen China irgendwie herzustellen. Und was uns dann nachher noch so ein bisschen in die Quere kam, war nämlich, war was ganz anderes. Das war am Ende der 21. Grand Slam-Titel von Rafael Nadal, weil hätte Rafael Nadal dieses Match nicht gewonnen, dann wäre diese China-Geschichte auch unsere Titelstory gewesen. Wir hatten sogar schon ein entsprechendes Titelbild gestaltet. Das
Krass.
war alles schon fertig. Und das haben wir dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, also kurz nachdem das Match dann zu Ende war, haben wir das alles nochmal umgebaut, weil wir dann doch eher die sportliche Variante mit dem 21. Titel von Nadal gemacht haben.
Viel
Ich fand das okay.
größer hätte es aber auch nicht sein dürfen, dass es den Titel verdrängt, ne? Also das musste schon dieser Grand Slam-Rekord sein. Wenn das jetzt ein normaler Grand Slam-Titel gewesen wäre, dann hättet ihr vielleicht sogar Peng drauf gehalten, oder? So groß ist das Thema. So hätte ich es, glaube ich,
Auf
als
jeden Fall.
Chefredakteur gemacht.
Auf jeden Fall. Also Peng war eigentlich gesetzt, nachdem Sascha so früh oder vergleichsweise früh in Melbourne rausgeflogen
Ja,
war.
ja, ja.
Da war Peng, da war Peng gesetzt, weil keiner, muss man ganz ehrlich sagen, keiner von uns hatte mit gerechnet oder hatte es auf dem Schirm, dass Rafa da den 21. Titel holt. Und insofern waren wir damit eigentlich safe. Peng Shuai und China-Krise kommt auf den Titel, fertig. Naja, und dann hat Rafa uns so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ich finde das auch okay, wenn man dann sowas wie das, was er da jetzt geschaffen hat mit seinem 21. Grand Slam-Titel, wenn man das dann als Sportmagazin dann eher auf den Titel nimmt, da kann ich mit leben. Ich hätte es zwar gerne anders gehabt, aber gut, ist jetzt halt so.
Ja, krass. Ja, aber Grand Slam-Rekord, das ist so, glaube ich, der einzige sportliche Aspekt, den ich auch zählen lasse bei so einer Vergabe eines
So ist
Titels.
es. Ja, genau.
Ein wichtiger Aspekt, fangen wir mal an, aus dem Text war, dass du auch nochmal herausgearbeitet hast, dass die Turniere, also dass die WTA die Turniere in China jetzt nicht komplett schon verbannt hat, sondern dass der momentane Status quo erstmal ist, dass die Turniere ausgesetzt sind. Das Wort aussetzen bedeutet ja auch, dass man wieder was einsetzen kann. Das war mir irgendwie klar, aber als ich in deinem Text nochmal gelesen habe, ist es mir nochmal bewusster geworden, so stimmt. Es ist ja noch keine endgültige Entscheidung. Was ist dir denn in deinen Gesprächspartnern, du hast mit relativ vielen Leuten offiziell oder inoffiziell gesprochen, zu dem Punkt bewusst geworden? Zu welchem Ergebnis kommst du Stand heute, Mitte Februar, für dich? Bleibt es dabei dieses Jahr keine Turniere in China oder wackelt das Ganze? Was glaubst du?
Na, also ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, dass Steve Simon oder die WTA von dem Kurs jetzt nochmal abrücken. Also ihre Forderung ist ja ganz klar. Und das haben sie mehrfach gesagt, auch jetzt im letzten Statement von Steve Simon von der WTA kam das ja auch nochmal zur Sprache, dass sie einfach eine Aufklärung dieser Vorwürfe gegenüber diesem chinesischen Spitzenpolitiker fordern. Und die wird es nicht geben. Da müssen wir uns, glaube ich, keine Illusionen machen. Und insofern kann die WTA jetzt schlecht sagen, naja, okay, dann machen wir halt doch ohne Aufklärung einfach in China weiter. Das wird nicht funktionieren, weil dann eben auch die WTA und Steve Simon selbst, glaube ich, sehr gute Rechtfertigungsgründe bräuchten, um das noch irgendwie klarzumachen. Man darf ja nicht vergessen, der Steve Simon und die WTA, die wenden sich gegen China. Das ist ja für einen Sportfunktionär schon mal krass genug. Aber wie Steve Simon sich auch positioniert hat, was er für Worte in den Mund nimmt und wenn er dann jetzt einen Rückzieher macht und sagt, ja gut, so schlimm ist es ja alles gar nicht und wir machen jetzt doch in China weiter, auch wenn es keine Aufklärung gibt, ich glaube, das kann er sich einfach nicht leisten. Und insofern denke ich, dass da jetzt nichts mehr passieren wird, weil so wie ich das verstanden habe, ich habe mit vielen Leuten aus diesem WTA-Dunstkreis gesprochen, damit die WTA überhaupt die zweite Jahreshälfte planen kann, braucht sie eigentlich jetzt schon endgültig Gewissheit darüber, wie sie die freien Turnierplätze im September, Oktober, also im
Das habe ich auch
Herbst,
gehört.
ja, wie sie die besetzt, weil es sind 10 Turniere, die wegfallen, wenn sie in China nicht spielen. Die WTA will aber natürlich nicht, dass es jetzt 10 Turniere weniger gibt in ihrer Tour, sondern sie wollen diese 10 Turniere woanders ausrichten und da braucht man mindestens schon ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch mehr Planungssicherheit, damit diese 10 Turniere irgendwo anders stattfinden können. Und insofern rennt den Leuten jetzt auch, rennt der WTA jetzt auch einfach die Zeit davon. Und der Peter Michael Reichel, ein Boardmitglied der WTA-Tour seit über 20 Jahren, dem Damentennis sehr eng verbunden, ein Österreicher, der Vater von Sandra Reichel, Turnierdirektorin in Hamburg, der hat auch mir jetzt nochmal bestätigt, dass er davon ausgeht, dass spätestens Mitte März eigentlich der Turnierkalender für die zweite Jahreshälfte offiziell verabschiedet wird. Und da kann man jetzt, glaube ich, dann auch nicht mehr viel rumdoktorn, wenn man jetzt noch nicht weiß, wo es hingeht.
Die Frage
Und
ist ja dann, wie sich die daraus resultiert ist, wie fängt man das finanziell auf und wo finden diese Turniere dann statt? Ich hatte seit November, seit dem 2. November, seit dem Weibo-Post natürlich auch immer wieder journalistisch damit zu tun, für diverse Outlets, Media-Outlets, habe auch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Eine meiner Quellen hatte, aber das ist jetzt auch schon wieder 6, 7 Wochen her, noch im alten Jahr auch gesagt, dass die WTA sich deshalb auch so weit aus dem Fenster lehnen kann und Steve Simon, weil schon ein paar Turniere als Alternative bereitstehen auf dem amerikanischen finanzstarken Markt. Wie das dann aussieht, weiß ich nicht. Du hattest ja in deinem Text auch durch Zitate, glaube ich, reinfließen lassen. Ich glaube, es war auch von Herrn Reichel. Korrigiere mich, wenn ich es falsch war. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber noch aus dem Lesen in Erinnerung, dass er so Südamerika, Russland als Alternativen genannt wurden. Ist es richtig?
ja, sie waren da, es war eigentlich mehr so, dass sie schon gesagt haben, sinngemäß, wir wollen mit den frei werdenden Plätzen unsere Kernmärkte stärken. Und für die WTA sind die Kernmärkte USA und Europa. Und dann, das, was du aufgezählt hast, waren eigentlich mehr so die Zukunftsmärkte in Anführungszeichen.
Ja,
Der
okay, verstehe.
Zukunftsmarkt war immer China die letzten 20 Jahre und Wachstums- und Zukunftsmarkt, der, sagen wir es jetzt mal so, der bricht jetzt weg. Und dann hat die WTA halt anscheinend eruiert, wo sehen Sie das größte Potenzial für neue WTA-Turniere? Und da kamen dann eben vor allen Dingen Russland, Osteuropa und Südamerika. Und wobei das natürlich dann immer schwierig ist, in diesen, ja, ich sag mal noch. Also gerade Südamerika ist ein Markt, wo bisher wenig WTA-Turniere stattfanden. Wenn man da mal reinguckt, also aktuell gab es, glaube ich, eins in Bogota, wenn ich da richtig informiert bin. Aber auch so in der Vergangenheit gab es wenig WTA-Turniere in Südamerika. In Brasilien gab es mal eins. Aber das ist natürlich ein relativ unerschlossener Markt, aber der birgt natürlich auch Gefahren, sage ich mal, für die WTA. Und auf der anderen Seite, die WTA wurde in China, ja, hat eine Menge Geld da verdient. Also die WTA verkauft ihre Turnierlizenzen, damit eben Veranstalter vor Ort ein WTA-Turnier ausrichten können. Und so wie ich gehört habe, hat die WTA nirgendwo so viel Geld für ihre Turnierlizenzen wie in China bekommen, weil sich da halt anscheinend wirklich Veranstalter gegenseitig überboten haben, damit sie die Turnierlizenz bekommen. Und
Ein
diese Zeilen
Beispiel
sind dann definitiv.
an dieser Stelle, Entschuldigung, dass ich da mal kurz
Ja.
reingrätsche, aber es passt gerade sehr gut. Ein Beispiel war, hast du auch in deinem Text genannt, vor ein paar Jahren das Einsetzen des großen Turniers in Pekings. Und da sind wohl 30 Millionen geflossen, ne?
Genau, und das Geld kam direkt sozusagen vom Regime selbst, vom Staat. Also das ging über den chinesischen Tennisverband,
Ja.
aber der wird halt von der chinesischen Regierung
Das ist
oder
eine
von der
heftige Summe.
kommunistischen. Ja, das ist eine wirklich heftige Summe.
Für ein Turnier.
Ja.
Ja, weil
Und
da
so
mal
eben.
Kontext, weil es gerade passt, 102 Millionen Gesamterlös von der WTA in einem Jahr. Und du hattest auch zitiert andere Medien, ich glaube, die 20 bis 30 Millionen, von wem waren das nochmal die Angaben? 30 Millionen hatte, glaube ich, ein amerikanisches Medium geschrieben.
Ja, es hat Sports Illustrated
Genau.
geschrieben und 20 Millionen hat Wall Street Journal geschrieben. Ja, irgendwo dazwischen soll sich das bewegen. Wobei
Aber Herr Reichelt, genau, sag du es bitte.
Herr Reichel hat gesagt, das wäre viel zu hoch gegriffen, aber er hat leider auch keine konkreten Summen genannt. Also, naja, da weiß man nicht so genau, wie viel das jetzt sind, aber ich glaube, in dieser Größenordnung liegt man schon nicht so falsch, wenn man mindestens davon ausgeht, dass es ein Viertel der Gesamteinnahmen ausmacht von der WTA-Tour derzeit. Ja.
Es sind so viele Dinge in dieser Gemengelage, die da eine Rolle spielen. Was mir zum Beispiel gar nicht, also das war so der Hauptaspekt, der für mich neu war aus deinem Text, war, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, diese chinesische Streaming-Plattform. Ich weiß gar nicht, ob ich sie aussprechen kann. iQIYI, also IQIYI. Die haben einen 10-Jahres-Vertrag mit der WTA unterschrieben vor 2 Jahren, für sehr viel Geld. Und das Logo ist von der WTA-Homepage verschwunden im Zuge dieser Peng Shuai-Saga. Der Vertrag soll aber nach wie vor weiterlaufen. Aber die große Frage, die du natürlich jetzt auch in dem Text gestellt hast, inwiefern macht das für eine chinesische Streaming-Plattform, die sind sowas wie Netflix in China, Sinn, weil die zeigen da auch Sport, also so ein Mix aus vielleicht, sagen wir mal, Netflix und DAZN, das weiterlaufen zu lassen, wenn es keine Turniere in China gibt.
Genau, das ist jetzt halt so eine Frage, die so ein bisschen im Raum steht. Ja, das Logo ist weg und ja, der Sponsorenvertrag soll weiterlaufen. Aber ich glaube, du hast ein gutes Beispiel auch aus der NBA, wie das dann manchmal laufen kann, wenn eben dann auf einmal nichts mehr gezeigt wird. Da gab es ja mal, da hattest du, glaube ich, auch mal drüber geschrieben, ne, so ein Vergleichsfall in der NBA, wo sich Spieler irgendwie anti-chinesisch, regimekritisch geäußert haben und
Es war
dann
der Besitzer der Houston Rockets
so, dann war es.
hat mal was getweetet, glaube ich, pro Hongkong. Ja, und dann ging die Zensur los und dann im Gegensatz zu der harten Stellung der WTA hat halt die NBA komplett gleich die komplette Pro-Peking Linie gefahren, Statements, Werbevideos rausgegeben, haben NBA-Stars hingestellt, die Videos für die sozialen Medien gemacht haben, dass sie sich freuen auf China, um die Wogen zu glätten, weil der Imageverlust, aber vor allem der finanzielle Verlust, wenn die NBA nicht in China gezeigt wird, ist immens. Gleiches gilt für die Premier League, die mit Abstand die größte Fußballliga ist, präsent in China. Ja. Da spielt Tennis natürlich eine untergeordnete Rolle, in der Medienpräsenz.
Das stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite hat diese Streaming-Plattform alleine in China, also 500 Millionen Abonnenten. Und das ist natürlich eine unvorstellbare krasse Zahl, finde ich, wenn man sich das in einem Land einfach, aber gut, klar, angesichts der Gesamtbevölkerung ist es auch kein Wunder. Nur, ja, und da soll diese potenziell 500 Millionen Abonnenten sollten halt auch dann Damen-Tennis sehen können. Und wenn das erstmal wegbricht, das hat natürlich auch Folgen für die Sponsoren, die sich auf der WTA-Plattform
Ja, ja,
präsentieren, ne?
ja,
Also,
ja, ja.
das ist ja auch noch dann die Frage, was passiert mit denen, wenn sie dann in China gar nicht mehr präsent sind, ne?
Genau, von der Illusion
Naja.
muss man sich auch mal verabschieden, dass Sponsoren die WTA-Tour sponsoren, weil sie Tennis lieben, sondern natürlich auch, weil sie auf den verschiedenen Märkten präsent sein wollen
So
und dann
sieht's
natürlich
aus.
auch auf
So
diesem
sieht's aus.
großen Markt China, ja? Also, wenn von diesen wenn von diesen, sagen wir mal, 500 Millionen Abonnenten, wenn auch nur 1% davon Tennis guckt, ist es ja immer noch eine erhebliche Zahl an Einfluss, die diese Sponsoren dann gewinnen.
Genau.
Krass.
Richtig.
Ja, dieses Sponsorenthema ist sehr, sehr verstrickt. Ich habe das ja auch in Melbourne am eigenen Leib erfahren mit den beiden chinesischen Sponsoren, die die Australian Open bewerben. Einer davon größer noch als der andere. Und Steve Simon hatte ist ganz schön ins Schwitzen. Steve Simon sage ich schon. Na,
Greg Tardy.
danke. Danke. Da hat mal kurz der Jetlag reingehauen. Craig Tiley ist ganz schön ins Schwitzen gekommen, aber wie Sie da den richtigen Mix finden zwischen Menschenrecht und Ihren Sponsoren bei Laune zu halten. Ganz krass. Also ich habe mich da auch sehr unwohl damit gefühlt und auch, also als einen wichtigen Punkt kann man, glaube ich, sagen, ich habe sehr viele WhatsApp-Nachrichten bekommen während des Damenfinals. So von ein bisschen ironisch, aber auch ernst gemeint von Freunden, die gesagt haben, die meine Texte gelesen haben und so ein bisschen überspitzt formuliert haben, Schneider, was schreibst du denn da? Da sind doch gar keine Peng Shuai-Shirts im Finale. Jetzt waren da keine 1000 präsent in der Rod Laver Arena, aber es war schon sichtbar. Also es waren mehrere Dutzende Peng Shuai-T-Shirts, ja, die Aktivisten da verliehen haben. Und Leute, auch normale Leute, die nichts mit den Aktivisten zu tun haben, das müsst ihr mir glauben, haben die getragen. Und Gerüchten zufolge soll halt Tennis Australia dem Broadcast Channel gesagt haben, dass sie halt für das Weltsignal auf den Rängen diese Leute nicht einfangen. Dementsprechend ist auf Eurosport und so auch nichts davon rübergekommen. Und mehr muss man zu dem Thema, glaube ich, gar nicht zusammenfassen.
So ist es. Also, wer das nur bei Eurosport geguckt hat, hat davon nichts mitbekommen. Und insofern haben deine Freunde ja berechtigt nachgefragt.
Ja, die fragen natürlich auch berechtigt nach, weil sie wissen, dass ich immer nur Blödsinn schreibe. Und in dem Fall konnten sie es mal beweisen. Nee, aber es ist ja ein ernstes Thema. Mitzumachen hilft da auch nur bedingt. Aber da kann natürlich auch nur der Vollständigkeit halber, da kann Eurosport nichts dafür. Die nutzen das Weltsignal. Ja, aber es ist schon. Und auch das habe ich gerade mit Sifan ein bisschen rausgearbeitet. Auch die Aktivisten selbst, ja, sind ja auch nicht nur liebe Menschen oder haben nicht nur Peng Shuais Interessen im Blick, sondern die Aktivisten da in Melbourne, die haben natürlich auch auf Pro-Hongkong, auf die Uiguren und auf ihre eigenen Belange, auf ihre Partei, die sie gerade gegründet haben, Aufmerksamkeit lenken wollen. Die nehmen bei den Parlamentswahlen teil, die wollen in die Parlamente rein, die wollen stimmen. Und so haben die uns Medien natürlich auch benutzt. Und da war ich immer auch in der Hektik so ein bisschen in der Zwickmühle, weil man sollte als Journalist nicht gemein machen, sowohl natürlich nicht mit schlechten Dingen, aber auch nicht mit guten Dingen. Und da habe ich, glaube ich, auch ein bisschen fließend mich an Grenzen rangetastet oder so, weil ich mich ja dann doch ein bisschen mit der guten Sache gemein gemacht habe und sie dadurch dann auch in Deutschland eine große Plattform hatten in drei, vier Medien, wo auch Sifan Yang jetzt gesagt hat, dass sie nicht glaubt, dass Peng Shuai das mit ihren Weibo-Posts bezwecken wollte, dass praktisch gegen die kommunistische Partei und auf die Uiguren und so, weil sie es gar nicht überblicken konnte, ne, aufmerksam gemacht wird. So groß ist das ganze Thema mittlerweile. Ja, das ist schon
Genau.
Wahnsinn. Macht ihr eine Follow-up-Story? Bleibt ihr an dem Thema dran? Hat dir das Spaß gemacht, da ein bisschen zu graben? Also bei mir ist immer so, wenn ich so ein bisschen Blut lecke, dann mache ich auch gerne weiter. Wie glaubst du, dass es weitergeht? Ich
Ja,
kann es
du.
nicht überblicken.
Ne, also da bleiben wir ja auf jeden Fall dran. Allein schon, was passiert jetzt eigentlich tatsächlich dann mit den 10 Turnieren? Ne? Also wo zieht in Anführungszeichen die WTA-Tour dann im Herbst hin? Wo veranstalten sie die neuen Turniere und welche Probleme ergeben sich daraus? Ne? Und das ist dann ja auch, das ist natürlich ein Thema für uns. Also das ist dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch, wird nicht mehr ganz so hoch gehängt wie das, was davor war, weil das alles noch klar mit Peng Shuai verbunden war. Und ich glaube, wenn man dann sagt, okay, die WTA-Tour richtet jetzt 3 Turniere in Südamerika aus, das ist dann schon wieder ziemlich weit weg von dem eigentlichen Ursprung, nämlich dieser Post von Peng Shuai. Das ist dann fast schon davon entkoppelt, kann man ja fast schon sagen. Aber das ist letztendlich dann eine sehr langfristige Nachwirkung von so einem Post, muss man ja klar sagen. Und, aber da bleiben wir natürlich dran an dem Thema. Und da ist natürlich auch interessant, wie dann die Sponsoren reagieren. Also wie reagiert Porsche, wenn sie jetzt erfahren, es gibt jetzt 5 Turniere, ich übertreibe jetzt mal, 5 Turniere in Südamerika. Also ich finde das schwer einzuschätzen. Porsche ist sowieso so ein Fall, weil sie leider nicht mit uns sprechen wollten. Also ich habe versucht, das so ein bisschen halbwegs diplomatisch über so einen Politikwissenschaftler und China-Kenner aus London zu skizzieren, in was für einem Zwiespalt die Sponsoren da sind. Aber es ist ja noch ein zweites Unternehmen dabei. SAP ist auch Global Partner der WTA-Tour und auch ein deutsches Unternehmen. Die haben immerhin so eine kurze Stellungnahme zu dem Ganzen geschickt, auch wenn sie relativ nichtssagend war. Aber gut, klar, also da für uns bleibt das definitiv ein Thema und wir sind gespannt, wo sich das alles hinbewegen wird. Ja.
Einen Vorgeschmack haben wir bei den WTA-Finals bekommen, die ja nicht in Shenzhen stattgefunden haben, sondern in Mexiko. Und wenn man sieht, es kolportieren ja diese 14 Millionen Dollar an Preisgeld, die in Shenzhen alle Rekorde geknackt haben. Ash Barty, die einen Rekordsieger-Scheck bekommen hat von über 3 Millionen. Und in Mexiko war es ja nur die Hälfte. Also arm werden die nicht, aber die Spielerin, aber schon signifikant weniger. Aber die Stimmung war natürlich signifikant besser. Und das ist natürlich jetzt auch eine Sachlage, die da zum Positiven gedreht werden könnte. Auch die Fragestellung, inwieweit da Werbung für Tennis und die Stimmung angehoben werden können bei anderen Turnierorten.
Also das Tennismagazin war ja mal auf einem chinesischen Turnier eine ganze Woche lang, 2019.
Yes.
Kommt auch im Text vor.
Da sollte ich eigentlich, weißt du doch, dass da ich eigentlich hin sollte? Ich hab doch kein Visum bekommen. Ich enfant terrible. Also ganz ehrlich, liebe HörerInnen, ihr müsst mir glauben, ich war eigentlich nicht zu spät dran. Ich hatte alle meine Unterlagen, aber irgendwie habe ich kein Visum bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Die haben irgendwie meine Social-Media-Sachen durchforstet und dann gab es Probleme und dann sollte ich noch mehrere Anträge stellen und dann kam ich in Trouble und deswegen ist dann Franzi hingeflogen.
Ja, und ich vermute mal, dass sich in der Hinsicht deine Lage nicht verbessert hat in den letzten Wochen. Also. Aber gut. Ja. Nee, was ich nur kurz sagen wollte, da war damals eine Kollegin von mir, die war in Suhai bei diesem sogenannten B-Finals Arena mit 5000 Fans, potenziellen Fans. Und die war nicht ansatzweise voll. Also da waren maximal 500. Und am Ende, an den letzten Tagen, wurden dann sogar ganze Schulklassen mit Bussen dahin kutschiert, damit das Stadion ein bisschen voller war. Und wenn man dann mit Spielerinnen spricht oder auch mit, ich habe auch mit ein paar Profis gesprochen, die wollten leider alle nicht zitiert werden zu dem Thema, aber die haben halt, kann man glaube ich schon so sagen, unterm Strich gesagt, ey China, ich wäre so froh, wenn wir da nicht mehr spielen müssten, Geld hin oder her. Und ich glaube, dass dann auf der anderen Seite dieses Turnier in Guadalajara, diese WTA-Finals in Guadalajara, wo jedes Session mehr oder weniger ausverkauft war, da hat man dann schon gemerkt, dass das den Mädels sehr großen Spaß gemacht hat, weil das, was sie in China abgezogen haben, beziehungsweise wozu sie gedrängt worden sind, immer wieder die gleichen Floskeln abzuspulen, obwohl sie genau wussten, dass sie da jetzt Quatsch erzählen, so nach dem Motto, ja, tolle Stimmung und hat Spaß gemacht und so, mit verdrehten Augen dann, das war jetzt in Mexiko, glaube ich, schon ganz anders. Da hat man den Spielerinnen das, glaube ich, wirklich abgenommen, dass sie in so einer Atmosphäre gerne auftraten. Und vielleicht ist das ja in Zukunft dann tatsächlich so, dass man in Südamerika dann eben weniger verdient, aber dafür vor vollen Hütten spielt. Mal schauen.
Diese Aufnahmen, die klingen wie Patreons von diesem Podcast, wenn Patreons gezwungen werden zu sagen, Yannicks Podcast ist super und jede Folge ist total interessant.
Ach so.
Nee,
aber du greifst schon zu diesen Mitteln, okay.
Ja klar, Propaganda next level. Ich gucke mir das ab. Jetzt, wenn die Chinesen, aber du hast ja auch was Wahres gesagt. Man muss sich auch darauf einstellen, dass wenn man mit der China-Korrespondentin einen Podcast macht, dass dann gewisse Hörer dazukommen. Grüße an dieser Stelle. So, genug Zynismus. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich habe noch einen letzten Punkt hier. Ich hatte ja eigentlich gesagt, wir zitieren nicht so viel aus deinem Text, aber der war so interessant. Er lohnt sich trotzdem noch. Er ist richtig, richtig lang und das Magazin lohnt sich natürlich trotzdem zu kaufen. Ist ja nicht nur Tims Artikel drin. Du hattest einen Insider zitiert, der namentlich nicht genannt werden wollte, der gesagt hat, dass es auch dazu kommen kann, dass Turniere klagen werden, also chinesische Turniere. Hat mich erstmal überrascht, als ich das gelesen habe, aber ist eigentlich nachvollziehbar. Aber so richtig was ändern kann das ja trotzdem nicht. Also da geht es ja dann nur um Schadensersatz, oder? Also die stattfinden.
Genau.
Ja, genau.
Ja. Ja. Also es gibt natürlich die Verträge, die da geschlossen wurden, sind zwischen der WTA und den Veranstaltern vor Ort, die werden ja nicht jedes Jahr erneuert. Die sind ja eine Laufzeit.
Ja, ja, ja.
Zum Beispiel die WTA-Finals, der Vertrag in Shenzhen, der läuft über 10 Jahre. Und wenn jetzt die WTA sagt, ja gut, wir machen das da nicht mehr, was passiert dann mit so einem Vertrag? Und der Mann, so viel kann ich glaube ich sagen, mit dem ich darüber gesprochen hatte, der hat die Insights tatsächlich, der kennt solche Verträge und der hat diese Mutmaßung halt geäußert, ne? Dass er sich vorstellen könnte, dass der ein oder andere Turnierveranstalter klagen wird gegen die WTA. Und das ist dann letztendlich natürlich dann noch on top zu dem sowieso anzunehmenden finanziellen Verlust dann on top nochmal was Zusätzliches, was dazukommt. Aber wie über welche Summen man da spricht und das kann ich nicht sagen, nur das könnte natürlich dann nochmal eine zusätzliche Belastung für die WTA-Tour werden, wenn da wirklich Leute oder Veranstalter gegen klagen, ja.
Ja, die sind ja auch nicht riesig, das ist ja kein Konzern, die WTA. Also die haben weniger
auch als Mitarbeiter.
Ja, genau. Spannend. Das Thema wird uns weiter begleiten, liebe HörerInnen. Ich bedanke mich bei dir, Tim, für deine Zeit. Mehr als eine halbe Stunde jetzt doch geworden. Ich hoffe, ich bringe dich nicht in Zeitnot in der Arbeit. Du musst später wahrscheinlich auch die Kiddies abholen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Was steht an am Wochenende? Nicht so viel mit Corona wahrscheinlich, ne?
Also immerhin schon mehr als letztes Jahr im Februar. Kindergeburtstag ist heute von meinem älteren Sohn heute Nachmittag. Ich habe selbst ein Punktspiel am Wochenende. Das geht ja einigermaßen alles.
Kannst du regelmäßig trainieren momentan in Hamburg?
Ja, wir können, die Hallen sind ja offen mit 2G+ und da kann man eigentlich, wenn man dann geboostert ist oder einen tagesaktuellen Test hat, kann man eigentlich ganz normal spielen. Das war ja letztes Jahr zu der Jahreszeit auch anders, da waren die Hallen in Hamburg ja dicht. Mhm.
Ja. Mein Herz blutet ein bisschen. Vorgestern hat der Hessische Tischtennisverband die Rückrunde abgesagt, komplett. Überregional und regional, also ist ja ein Hallensport, ist ein bisschen andere Situation, aber wir spielen nicht die Rückrunde und das tut mir persönlich weh, weil ich das eigentlich als Ausgleich immer ganz gut brauche, aber ich kann es natürlich auch nachvollziehen bei den Zahlen, aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass sie es abbrechen. Vielleicht war ich da ein bisschen out of order, weil ich gerade aus Australien kam, als ich mir dann die Zahlen nochmal genau angeguckt habe, konnte ich es ein bisschen besser nachvollziehen.
Okay.
Ja,
aber wir haben eine Winterhallenrunde und die wird hier bisher durchgezogen.
Ja, Tischtennishallen sind oftmals kleiner natürlich, es sind 6er-Mannschaften, das heißt, sind immer schon 12 Leute am Start, plus vielleicht noch ein paar Zuschauer in den etwas oberen Ligen. Naja, ab dem Sommer wieder.
Gut.
Dafür gibt es den Podcast hier wieder wöchentlich. Jetlag ist vorbei. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und liebe Patreons, vielen Dank für eure Unterstützung. Bis zur nächsten Woche. Ganz liebe Grüße.
Tschüss.